Ja, herzlich willkommen, Konstante Veränderung, Folge 37. Rechts von mir.
Anders Alnick, grüß euch.
Und gegenüber von mir ein wunderbarer Gast.
Christian Acker, Xian Wenzel. Danke für die Einladung.
Xian, schön, dass du da bist. Normalerweise fragen wir immer, was hast du auf deiner Visitenkarte stehen?
Ja, auf meiner Visitenkarte steht Education Lead Microsoft Austria. Ich bin aber nicht derjenige, der die Leute hier schlauer macht. Also das glauben viele, weil ich Education Lead bin, dass ich hier der Lehrer bin. Ich bin im Prinzip ein Vertriebsleiter für das Kundensegment Bildung, also alle Universitäten, alle Schulen, Bildungsministerium, Ministerien, wie es jetzt in Zukunft da sein wird, gehören zu dem Einsatzgebiet meines Teams.
Aber ich finde, Vertriebslead wird dir nicht gerecht in deiner Rolle innerhalb der Microsoft Österreich. Und du hast aber mit was ganz was anderem bei uns angefangen.
Ja.
Lange Zeit.
Ja, und ich würde gerne auf dein erstes Argument kurz eingehen. Und zwar, ich sehe mich auch nicht als reiner Vertriebsleiter. Also ich mache das aus echter Überzeugung und weil ich ein großes Interesse habe, habe auch zwei Kinder, die jetzt gerade durch die Schule teilweise schon durch sind, aber die eine Bildung bekommen sollen, die einer modernen Gegenwart gerecht werden soll. Und wir haben hier bei Microsoft wirklich großartige Möglichkeiten, uns da einzubringen und mitzugestalten. Und ich würde mir jetzt nicht anmaßen, dass ich jetzt wirklich ein Mitgestalter bin, aber ich bin zumindest ein Mitreder und ein Mitdenker in dem Bildungsbereich in Österreich. Und das macht mir schon sehr viel Freude. Und deswegen ist es definitiv mehr als klassisch nur Vertriebsleiter.
Ja, du bist ja auch Enthusiast und Multiplikator.
Ich gebe mir Mühe, ja.
Aber gehen wir nochmal zurück in deinen Einstieg bei der Microsoft.
Ach so, der Einstieg war im Team Xbox.
Was also auch Schule Job. Quasi, ne?
Ja, ja, wie kriegt man so einen coolen Job?
Ja, der hat mich in der Tat gefunden. Das war ein Riesenglück. Also ich habe damals eigentlich in der Musikbranche gearbeitet und im Jugendmarketing und war in einer Agentur tätig, die den Launch von Xbox 360 in Österreich betreut hat. Und die wollten damals für die Launch-Aktivitäten einen Bandwettbewerb. Die wollten quasi junge Bands ansprechen und die sollten dort auftreten. Und die hatten 14 Tage das MAC gemietet und da war Bühne drinnen. Und der Klaas, der heutzutage ein Riesenmoderator ist.
Häufer Umlauf,
genau. Der war damals der erste Moderator bei der ersten Xbox Experience, genau, im MAC. Und dieses Event wollte halt oder sollte einen Bandwettbewerb haben, Sound Invasion hieß das. Und nachdem bei uns eine Agentur mit diesem Thema Bandwettbewerb organisieren und überhaupt etablieren, niemand eine Ahnung hatte, außer ich, weil ich das schon vorher gemacht hatte, wurde ich gefragt, obwohl das gar nicht mein Kunde war, die Xbox, wurde ich gefragt, ob ich da nicht mitarbeiten möchte. Und so habe ich den Thomas Kritsch kennengelernt, der nach wie vor im Xbox-Team tätig ist. Und der hat mich dann gefragt, ob ich nicht bei Microsoft anfangen wollte im Xbox-Team. Hat dann ein bisschen gedauert. Ich glaube, es war noch ein ganzes Jahr, hat es gedauert, bis das dann eigentlich geklappt hat. Und am Anfang wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich nie zu einem großen amerikanischen Unternehmen. Ja, ich war in der Musikbranche. Ich war auf den Rock'n'Roll-Bühnen dieser Welt unterwegs eigentlich. Ja, und da waren große amerikanische Unternehmen nicht auf meiner Bucketlist.
Aber Plattenlabels sind ja auch große Unternehmen.
Ich war nicht bei Plattenlabels, nein, ich war
also
selbstständig.
Also
ich war wirklich im Underground, ich habe Newcomer Musikfestivals organisiert und ja, war da ganz woanders unterwegs in Wirklichkeit.
Irgendwas, was man kennt und in welchen Lokalitäten oder wo war das?
Wir haben im...
Sag jetzt nicht, Novarock habe ich da erfunden.
Nein. Wir waren im Reigen, wir waren in der Arena, dort waren immer unsere Abschlussveranstaltungen mit bis zu 2000
Besuchern.
Gut, so alt
bin ich auch schon, ja.
Ja. Wirklich nur Newcomer-Bands und das hat mich immer schon mit Stolz auch ein bisschen erfüllt, dass wir es geschafft haben, mit Newcomer-Bands die Arena auszuverkaufen. Ja. Das war zu der Zeit, das war noch vor Christel Stürmer, glaube ich. Ja. Also da war österreichischer Pop und Rock... eigentlich schon lange nicht mehr wirklich vorhanden. Da war noch immer der Austropop, den gab es, aber dann gab es lange Zeit, gibt viele Gründe, könnte man auch einen Podcast drüber machen, warum das dann so ein Loch gab quasi da für mehrere Jahrzehnte, hätte ich fast gesagt. Und deswegen war das für mich cool, mit jungen Bands wieder was zu machen, zu sehen, was für eine Begeisterung es da eigentlich im Publikum gibt. immer mit Mithilfe der Bands. Also ich alleine hätte nicht sagen können, diese 7 Bands, die ich heute auf die Bühne stelle, die füllen einfach das Lokal, wenn ich sie ankündige, weil es kannte sie ja niemand. Ja.
Okay.
Aber wir haben alle miteinander daran gearbeitet. Jeder hat Tickets verkauft, haben da einen bestimmten Share gehabt, den jeder bekommen hat davon.
Okay.
Reich geworden ist niemand damit, aber es war eine
großartige... Gut, aber
für eine
Band hast du eine Bühne gehabt, die...
Für eine Band eine super Bühne, ja. Wirklich gut und 2000 Leute in der Arena, vor denen musst du mal spielen, ja. Also das schaffst du normalerweise als Newcomer nicht. Und ja, und über dieses Know-how bin ich dann zur Xbox gekommen, ja.
Aber würdest du jetzt sagen, du hast dann Musik oder ein Marketing-Background? Was wird dem mehr gerecht?
Ja, ich habe einen Event-Management-Background gepaart mit Marketing, das sehr wohl. Also ich habe dann auch für ein großes Musikgeschäft in Österreich dann das Marketing gemacht. Die haben mich kennengelernt im Rahmen dieses Band-Wettbewerbs. Und haben gesagt,
die im Gasometer?
Nein, das war die Konkurrenz damals, die gibt's leider nicht mehr.
Okay.
Ich bin dann ja weggegangen. Das war aus. Nein, das hat sich dann, ich weiß eigentlich gar nicht warum, aber die saßen in Wiener Neudorf und das war, glaube ich, dem Onlinehandel, das war eine viel zu große Fläche von diesem Geschäft und das war, ist sich irgendwann rechnerisch nicht mehr ausgegangen. Und dort habe ich aber auf alle Fälle Marketing gelernt, habe immer in Marketingagenturen nebenbei schon neben meinem Studium gearbeitet und habe bei diesem Bandwettbewerb eigentlich auch ein bisschen Vertrieb mit kennengelernt, weil da musste ich dich immer darum kümmern, dass die Bude voll ist, ja, und dass du die Techniker bezahlen kannst, auch wenn die auch für einen sehr angenehmen Share gearbeitet haben und nicht für das, was sie normalerweise verlangt hätten. Und da waren ein paar sehr, sehr gute österreichische Musiker mit dabei, die das mitgetragen haben. Also die haben ihr Know-how auch zur Verfügung gestellt. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen wobei damals war das eher von einem anderen Typen getrieben, aber da ging es schon auch darum, Leute zu vereinen zu einer Idee. Und ich glaube, da habe ich ganz gut mitarbeiten können, zumindest, dass wir da einen höheren Auftrag haben, nämlich österreichische Musik wieder in die österreichischen Radios zu bringen und es erfolgreich zu machen und es spannend zu machen, sich auch wieder in Musik zu engagieren. Bands, die damals mitgemacht haben, die es heute noch geben würde, es ist leider niemand dabei, der dann irgendwie wirklich super groß geworden ist, außer dem Josh, wenn ihr den kennt.
Gut, dann kennt man.
Der war damals mit seiner Band mit dabei, habe allerdings den Bandnamen vergessen. Aber der war einer, die da mit waren. Und es gab sehr viele, die im Underground und auf FM4 durchaus erfolgreich waren, aber die dann auch nie so super großen Sprung gemacht haben. Ja. Eine Band gibt es schon, das ist auch noch ein ganz guter Freund heutzutage, der nennt sich Tuesday. Kennt man aber auch nicht so aufs Erste, aber die haben es schon immer wieder mal geschafft, eine Hot Rotation auf Ö3 zu bekommen mit dem einen oder dem anderen Hit. Haben das aber auch irgendwann angefangen, quasi nebenberuflich zu machen.
Meine erste Berührung mit KI tatsächlich bei Microsoft war über die Xbox. Ja, also da habe ich gerade frisch angefangen, also wie gesagt vor mittlerweile fast 15 Jahren. Und da haben wir auf der Xbox 360 damals noch die Sprachsteuerung rausgebracht.
Mhm.
Also wir als Microsoft jetzt, ja. Und wir haben nicht bedacht, dass Deutsch nicht Deutsch ist oder Österreichisch nicht Deutsch ist. Ja. Das heißt, wir haben die Sprachsteuerung auf Deutsch damals rausgebracht und weder in der Schweiz noch in Österreich hat es funktioniert. Das heißt, die Xbox hat alles gemacht, nur nicht das, was man ihr gesagt hat.
Ja.
Und da hatten wir ein Labor tatsächlich unten im Erdgeschoss.
Ja, das habe ich betrieben.
Hast du betrieben, ja? Wo wir als Mitarbeiter angehalten wurden, dorthin zu gehen, Viertelstunde ungefähr, Sachen einsprechen. Ja. Also ich habe gesagt, ja, ich bin dann männlich 30 Jahre alt, blablabub. Und dann, das Spannende war, das war wirklich wie ein Soundlabor eingerichtet, mit Mikrofonen und Styropor und so weiter und mit Geräuschsimulierung auch noch dazu. Das heißt, ich habe dann, also mich hat keiner vorgewarnt, ja, und ich stehe da und habe dann einen Monitor von mir und lese etwas runter und auf einmal geht's hinter mir im Lautsprecher, kaboom, also ein Geschirr zerbricht, ja. Oder der Regen fängt dann links von mir an und ich war da etwas...
Formel 1 Autos werden natürlich auch um die Ohren gefahren sein.
Richtig, genau. Wobei, das hat mich nicht mehr geschreckt, weil dann war ich schon im Fluss. Ja. Aber das Geschirrzerbrechen, das ohne Vorwarnung, das hat mich schon gerissen.
Ja, wir haben es damals versucht, auf Biegen und Brechen die Sprache nach Österreich zu bekommen, weil wir waren natürlich als kleines Land, waren wir jetzt nicht auf der Prioritätenliste oben und wir haben immer gesagt, na, nur weil es in Deutschland gibt, heißt das leider nicht, dass es bei uns funktioniert, aufgrund unserer Dialekte. Ja.
Genau.
Und dann hat man uns gesagt, okay, gut, ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr nehmt das aus Deutschland oder ihr bringt uns XY, eine schier unmachbare Zahl an Leuten, die da innerhalb einer kurzen Zeit was einsprechen und wir so Zweiteres. Und
die Leute haben die gebraucht damals?
Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber es war schon eine Menge. Also da hatten wir dann einen Intern. Das war schon dreistellig, ja.
Okay.
Das war ein Intern, der sich damals dafür dann quasi bereit erklärt hat, das rund um die Uhr zu betreuen. Und das hat, ich weiß auch nicht mehr, wie lange es gedauert hat, aber wir hatten ein relativ kurzes Zeitfenster, wo wir das dann...
2-3 Wochen kann ich mich erinnern, jetzt
genau, wo wir das durchziehen mussten. Und ja, das war eine spannende Zeit. Ja. Also mit Xbox gab es überhaupt immer spannende Momente, weil wir eine sehr, sehr lebendige Community hatten, hier in Österreich, die sehr fordernd war, aber auch sehr gut vernetzt. Das heißt, die haben auch immer sehr gut gewusst, was es in anderen Ländern so an neuen Features gibt. Und die haben überhaupt nicht verstanden, warum sie für den gleichen Preis hier in Österreich das nicht bekommen. Ja, und ehrlicherweise konnte ich sie dann auch schwerlich erklären, warum das da jetzt zum gleichen Preis in Österreich nicht funktioniert. Und da haben wir uns als lokales Team wirklich sehr angestrengt, immer zu schauen, dass wir da möglichst ausgleichend alles an Featuren, vor allem mit so Inside Xbox, wenn ich daran erinnern könnte. Da gab es ja dieses Dashboard und da haben wir zum Beispiel lokale Videos produziert irgendwann, ja, aber auch auf eine Idee vom Thomas Gritschim, der hat gesagt, Xian, du bist jetzt da irgendwie quasi für Xbox Live zuständig. Das war mein erster Job, ja, Xbox Live Product Manager. Ich war quasi der erste Microsofti, der ein Subscription-based Product verkauft hat.
Kann sein, ja, stimmt, ja.
Ja, ich habe dann urlachen müssen, wie ich gehört habe, jetzt soll quasi Office als Subscription verkauft. Wie soll das gehen? Ich habe es überhaupt nicht verstanden, obwohl ich schon vorher lange in dem Business war. Die Zeit hat mich gelehrt, ja, dass es eine sehr schlaue Idee war. Und eine sehr praktikable. Aber wir haben dann mit Videos im Dashboard begonnen. Ja? Mhm. Also quasi, wenn du dich in Österreich mit der österreichischen IP-Adresse oder mit der österreichischen Länderauswahl, hattest du die österreichisch-spezifische Oberfläche auf der Xbox. Mhm. Und da waren länderspezifische Inhalte auch.
Spannend.
Ja, okay. Und damals wurde auch noch wirklich kuratiert von uns, lokal von den jeweiligen Produktmanagern, welche Inhalte, die man so international da hatte, welche man gerne an welchem Slot hätte.
Also da okay, das heißt, ihr habt die Auswahl quasi
vorher. Wir haben da mitgesprochen. Da gab es natürlich eine automatisierte Befüllung, aber wir hatten doch eine Gelegenheit, ein bisschen mit zu entscheiden. Und unter anderem haben wir dann einen eigenen Slot bekommen für diese eigenen Videos. Ja. Und nachdem ich vorher schon ein bisschen in der Rampensau war bei den Bandwettbewerben und nachdem ich kein besonders guter Musiker bin, aber moderieren, das ging immer. Mir hat das urgetaugt, auf der Bühne zu stehen und zu moderieren. Und dann war es eigentlich auch ganz cool, wie ich dann das Angebot bekommen habe, nein, mach doch so ein kurzes Videoformat, wenn nicht 10, 15 Minuten, vielleicht 20 Minuten. Bring einfach Neuigkeiten aus dem Spielebereich. Irgendwas aus Österreich, österreichische Community, die Game City besuchen. Ja. Bring einfach irgendwas. Und damals haben wir mit Console, das ist Gaming-Magazin aus Österreich, mit denen haben wir die ersten Folgen dann wirklich gedreht. Da sind wir zu denen in die Redaktion gegangen, haben geschaut, wie das Heft entsteht und wie sie, weil Menschen außerhalb der Gaming-Industrie glauben ja, dass das Hauptding der Menschen in der Gaming-Industrie ist, dass sie zocken.
Die ganze Zeit.
24/7. Ja. Und das haben wir natürlich gezeigt, dass es ja natürlich dazugehört, weil damit du über ein Spiel reden kannst,
musst du mal gespielt
haben. Ja. Und da haben halt gezeigt, wie die Console-Jungs und Mädels gespielt haben, wie sie ihre Testräume hatten, wie sie dann ihre Reviews geschrieben haben, bis hin zur fertigen Produktion von dem Heft. Das war irgendwie unser erster Content. Und dann ist diese Kooperation leider nicht fortgesetzt worden, aber wir haben es dann intern weitergemacht. Das heißt, ich bin weiterhin der Moderator gewesen und habe einen Kameramann bekommen und mit dem habe ich dann so einmal im Monat ein Video gedreht. Ich war völlig frei in der Gestaltung. Es sollte halt nur irgendwie eigentlich auch ein bisschen einen Bezug haben zu unseren neuen Spielen. Es sollte natürlich auch schauen, dass es vielleicht ein bisschen incentivierend
wirkt. Kennen deine Kinder diese Videos?
Ja, die sind sogar teilweise drinnen vorgekommen. Ja. Also der Ältere hat einmal eine Abmoderation mit mir gemacht.
Das ist sicher ein Renner auf den Familienfeiern.
Das war ein Wahnsinnsrenner. Ja. Und mir hat es unglaublich Spaß gemacht, obwohl es teilweise mit den geringen Budgets schon auch eine Herausforderung war, dass du irgendeine Qualität hinbekommst. Aber wir haben von Samsung, damals hatten wir eine starke Kooperation mit Samsung, die haben mir halt eine Videokamera irgendwie geborgt und ein halbwegs okayes Mikro dazu gegeben, damit ich ein paar Aufnahmen im Office machen kann und für ein paar Stunden im Monat, die sich ausgegangen haben, einen Kameramann zu bezahlen, der das auch dann wirklich schön gecuttet hat. Ja. Und der hat dann unter anderem solche tollen Reisen gemacht mit mir, wie nach L.A. zu fliegen, auf die E3.
Wow.
Und dort, also da waren wir 5-6 Jahre, glaube ich, am Stück.
Ja, das ist der Traumjob von sehr vielen.
Und dort dann wirklich von der Messe zu berichten. Es war zwar ein echter Stress, dann über das WLAN des Hotels unsere Files irgendwie durchzuschicken, weil das mit dem Hochladen war echt, Das war schwierig.
Ja, ja. Ja.
Aber die Möglichkeit zu haben, durch diese Messe durchzugehen, oder wir waren einmal beim, wie Splinter Cell Conviction rauskam, ja, waren wir in Kanada bei Ubisoft, ja, und durften dort in den letzten Tagen vor Release durften wir dort den Maxime Bellin, hat der geheißen, das war der Producer, glaube ich. Also einer der wichtigsten dort, durften wir besuchen und durften rein ins Studio und das alles anschauen, haben eine Studioführung bekommen.
Ja, aber wie kommt ein kleiner österreichischer Xbox-Manager jetzt, sage ich mal, ja, zu Ubisoft nach Kanada mit einer privaten
Führung? Wie hast du es vorher gesagt? Never say never? Oder
ja,
was hast du gesagt?
Ja, ja.
Wir haben natürlich zu Ubisoft in Österreich guten Kontakt gehabt.
Okay,
ja. Und die hatten auch wiederum ein Interesse, dass wir etwas über dieses Spiel machen. Und so sind wir damals kurz vor Weihnachten nach Amerika, nach Kanada geflogen, ja, haben das dort aufgenommen. Und sind, glaube ich, am 23.12. sind wir wieder zurückgekommen, haben irgendwie gezittert. Der Kameramann hat leider den Flug dann nicht, also der war overbooked. Und
okay,
die haben den dann erst am 24. nach Hause geschippt, was, glaube ich, ein bisschen Stress verursacht hat. Boah, wenn ich am 24. erst heimgekommen wäre, das hätte der Familie, glaube ich, nicht so gut getan. Aber wie auch immer, wir waren da immer ein bisschen
edgy. Jetzt können wir schon drüber lachen. Ja.
Jetzt können wir schon drüber lachen. Das war immer on the edge. Und das, was mir dann halt wirklich am meisten getaugt hat dabei, war, das hat auch dann eine gewisse Visibilität gebracht. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war schon noch cool. So wie du sagst, die Leute sprechen euch an und finden das cool, was ihr macht. Wenn du dann auf einer Game City bist oder auf irgendeinem Gaming-Event und es kommt einer zu dir und sagt, ah, dich kenne ich, du bist ja der Jonaya, das war mein Gamertag, ja. Du bist der Jonaya und die fangen an, mit dir zu reden. Das würden sie dich halt kennen, ja, wie das halt so ist, wenn
ja,
du auf Leute zugehst. Geht
sich halt online, ja.
Die man online sieht, ja. Und das ein oder andere Mal musste ich sogar ein Autogramm schreiben. Das waren die absoluten Höhepunkte meiner
okay,
Rampensau-Karriere. Aber das ist dann, also bis zu 10.000 Views hatten wir damals auf diese Videos, was vor den großen YouTubern ein Riesenerfolg war, ja, für uns. Ja, da waren wir mega stolz drauf und haben es so, glaube ich, geschafft, einfach ein bisschen einen Flair, ein Österreich-Gefühl auch in diese Spielkonsole hineinzubringen. Und mir war es immer wichtig, egal was ich gemacht habe, dass ich keine Marke irgendwie verkaufe oder hinter der stehe oder mit der Arbeit, die kein Gesicht hat, die keine Persönlichkeit hat. Und deswegen hat es mir am Anfang extrem getaugt, dass wir Microsoft und Xbox immer stark getrennt haben. Also wenn ich euch erinnern könnt, aber auf der Xbox 360 war nirgendwo ein
Microsoft-Logo
zu sehen.
Korrekt, ja. Vor langer, langer Zeit.
Lang, das ging eigentlich relativ lang so und dann erst mit der Xbox One kam das und da ist man auch dann aber viel, viel besser zusammengewachsen von den Gesamtideen sozusagen, wie ich auch das PC-Gaming und so weiter mit hineinbringe. Und ja, ich habe da immer versucht, eben so ein Gesicht irgendwie der Marke zu geben, ja, und den Produkten, und das habe ich versucht bis heute eigentlich beizubehalten. Also ich versuche immer wieder sozusagen raus aus Microsoft und auf Veranstaltungen zu gehen. Freue mich im Moment, Gott sei Dank wird euch nicht anders gehen, ja, die vielen Anfragen zu sprechen zum Thema KI, zum Thema Security, zum Thema modernes Arbeiten. Und ich versuche das nach wie vor, so gut es geht, zu nutzen, weil es einfach auch, also A, ist es was Schönes, ich mache das gerne. Und B, man hat auch da wirklich die Chance, Kontakt mit unseren KonsumentInnen zu treten. Und der Sache ein Gesicht zu geben, einen Charakter zu geben und die Möglichkeit zu geben, auch einfach Feedback einzusammeln, Feedback zu geben, ja, und zu spüren, ist das der Wert, den wir glauben, ist das auch der bei den Leuten ankommt. Und das ist sehr heilsam oft. Ja.
Das kann ich bestätigen, weil ich war letztes Jahr bei einem Partner-Event eingeladen, also eine Firma, die Teams Rooms auch sozusagen produziert, und da war ich als Teilnehmer eingeladen und das war wirklich sehr, sehr wertvoll, um zu sehen, was treibt die Leute an, welche Themen treiben die Leute an, außerhalb der Microsoft-Bubble. Ja, weil wir waren dort, also Microsoft war ein Thema, aber nicht das einzige Thema, sondern das war eben die Partnerveranstaltung. Und welche Fragen stellen die Leute? Ja, unabhängig jetzt von Microsoft, grundsätzlich die künstliche Intelligenz und wie wird sich das entwickeln, was passiert nicht, etc., etc. Ja.
Ja.
Also dieses Reality-Check, sage ich dazu, ja,
ja.
Ist unheimlich wertvoll, ja.
Was war deine nächste Karrierestation?
Bin dann gefragt worden, ob ich eine Karenzvertretung eigentlich machen wollte, noch immer im Consumer Business für Surface. Ich habe dann, also kurz zurück, das erste war Xbox Live Product Manager. Dann habe ich mich beworben für den Lead des Xbox Teams. Und das war eine Riesenverantwortung, weil da war ein Vorgänger, der extrem gut war.
Okay.
Und der ist halt weiter gemoved, weiter nach oben in der Karriereleiter. Und da war dann hinter ihm quasi also das große Vakuum, diese riesigen Schuhe. Und bin ihm aber da sehr, sehr dankbar, dass er mir da geholfen hat, die auch dann halbwegs auszufüllen. Und bin dann zum eben Xbox Category Lead, hieß das damals. Mhm. Was so viel heißt, wie du bist für Marketing, PR, Produktplanung, okay. Forecasts, aber auch für die Revenue Forecasts verantwortlich. Und wir haben dann immer dem Sales-Team zugearbeitet. Mhm. Wir waren nur nie direkt für das Sales-Team verantwortlich. Das muss jetzt immer so ein bisschen indirekt spielen. Das war nicht immer ganz einfach. Es ist so eine Matrix-Geschichte. Ja, wenn du sagst, ich hätte gern, dass das Sales-Team dieses und jenes macht oder kommuniziert, aber du kannst es nicht wirklich
anweisen
in dem Sinn, weil es nicht in deiner direkten Organisation war oder nicht in deiner direkten Linie. Aber das war eine extrem lehrreiche Zeit. Also das war ja, da bin ich für sehr viel dankbar. Ja. Damals haben wir auch den Xbox One Launch hingelegt, der ja weltweit nicht so wahnsinnig berauschend war. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber
ich hab's nicht mehr glaub, so in Erinnerung.
Wenn du unter nicht so gut gelaufenen Produkt-Relaunch suchst im Internet, dann wirst du wahrscheinlich Xbox One finden. Nein, das war von der Positionierung war das nicht wahnsinnig toll. Ja, da hat man gesagt, das All-in-One Entertainment System, das war so quasi der Claim. All-in-One Entertainment System. Und das ist schon, bei dem Claim sind da schon die Füße halbwegs eingeschlafen. Ja. Das war nichts für Gamer, ja. Und dann kam Sony, die genau 14 Tage nach uns gelauncht haben mit der neuen Generation und die haben einfach gesagt, this is for the gamers.
Yeah.
This is for the players. Yeah. Ja, this is for the players. Und das war, ja, spannend zu sehen, wie wir da immer wieder mal.
War das die Zeit, wo wir Xbox-Werbung in Dubai hatten, quasi, wo die Leute Animationen, genau. Also quasi bei den.
Genau, bei den Abgängen, genau, genau. Karlsplatz, Oper, dort haben wir überall riesige Demos mit Kinect gehabt, ja, weil wir richtig, den Leuten genau. Kinect näher bringen wollten, also quasi die Bewegungssteuerung und Sprachsteuerung der Spiele, der Konsole. Und das war auch eine Herausforderung für die Promotoren, wie ihr euch vorstellen könnt, weil die sind da teilweise um 6 in der Früh schon in der U-Bahn gestanden.
Ja, ja, auf Happy Peppy
gemacht. Und haben auf Happy Peppy machen müssen, während lauter Leute mit langen Gesichtern dort.
Montag früh, wupp.
Ja, das würden wir vielleicht heute anders machen, ja, aber damals war das fast ein bisschen brachial eigentlich, was wir gemacht haben. Aber es war neu, ja, wir waren die Ersten, die in der U-Bahn da was gemacht haben.
So, außer aber da, eigentlich ja. Haben wir über ein Surface-Stand-In.
Ja, du bremst mich da und aus. Ja, ja.
Wir haben
ich bin, ja. Nein, ich bin dann weiter, hab die Verantwortung für Surface übernommen für ein Jahr und dann gab es eine große Reorg. Und während dieser großen Reorg habe ich dann die Chance bekommen, dass ich den CMO-Lead, also die Marketingleitung für jetzt nicht mehr Consumer, sondern für Commercial Business übernehmen durfte. Da ist mein damaliger Chef als MNO-Lead rübergewechselt. Und der hat gesagt, wenn er darüber geht, dann würde sich freuen, wenn ich mitkomme. Und da haben wir dann ein bisschen fighten müssen, weil auf einmal zwei Consumer-Guys an der Spitze der Commercial Marketing, an der Spitze der Enterprise-Welt gestanden sind. Also im Marketingbereich und Operations. Ja, das habe ich dann 3 Jahre gemacht. Hatte da das riesige Glück, dass sich die Bernie, die jetzt dieses Wahnsinns-Event hingelegt hat, wieder zu Microsoft zurückholen durfte. Die war schon vorher mal da, ist dann weggegangen und ich habe sie dann in mein Team geholt. Also wenn ihr mich nach den Dingen fragt, auf die ich stolz bin während CMO-Zeit, dann ist es die Bernie an Bord zu bringen. Und einige andere, mit denen ich heute noch, wie ich immer sage, herzverbunden bin, die tolle Karrieren hingelegt haben im IT-Bereich. Und ja, und dann war vor mittlerweile 5 Jahren, weil ich glaube Februar 2020 war ein Monat vor der Pandemie, genau. Mhm. Also ein Monat vor der Pandemie habe ich dann das Edu-Team übernommen.
Die einfachste Geschichte während der Pandemie, genau.
Das wusste ich zu dem Zeitpunkt natürlich nicht, ja. Aber es war eigentlich gleichzeitig wiederum eine mega coole Erfahrung. Natürlich war es anstrengend, wie für uns alle, ja. Innerhalb kürzester Zeit Millionen von Menschen eigentlich, also jetzt.
Doch, Millionen von Menschen, doch, die so online gegangen, ja.
Millionen von Menschen, die alle online gegangen sind und wir von 8 bis um 20 Uhr irgendwie gefühlt, ohne einer Pause von 7 bis 20 Uhr auf unseren Sesseln gesessen sind im Homeoffice und auch erst damit irgendwie zurechtkommen mussten, dass jetzt alles nur noch online ist. Und
die Lehrer zu enablen, das kann mich erinnern, da habe ich euch ein, zweimal quasi in so einem Webinar geholfen, wo man den Lehrern die Teams-Sachen gezeigt haben.
Da hat auch der Daniel ganz massiv mitgearbeitet.
Daniel hat Christian damals kennengelernt und schätzen gelernt. Deine Managerqualitäten werden wir nachher reden. und Kurt Söser war auch.
Ja, ja, genau. Kurt Söser war so.
Er hat mich zu schätzen gelernt, aber über das Management redet man nachher.
Genau. Ja, ja, ja. Nein, du hast einen Ruf auf dem Flur, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Du brauchst nicht nervös werden.
Nein, überhaupt nicht. Um es vorwegzunehmen, ich habe mit Christian einmal, da gab es bei uns eine Fuck-Up-Session. Also was kann schief gehen? Oder Dinge gehen schief, auch bei uns, bei Microsoft.
Ja.
Und was lernt man daraus? Und selten so eine reflektierte Persönlichkeit gesehen, die wirklich sagt, das ist nicht so grand, wie ich mir vorgestellt habe. Ich habe es bereut, das habe ich mein Learning daraus gemacht. Und da kriegst du dann eine ganz andere Perspektive. Also wenn du mit Kollegen zusammenarbeitest und du sagst, ist cool zum Zusammenarbeiten, das ist ein Tick auf der Liste, aber in einer Session so ehrlich zu sein, so offen, so empathisch und auch die Leute mitzunehmen auf die eigene Reise, auch wenn so Geschichten, wo halt was nicht gut rennt, erzählt man eigentlich nicht so gerne.
Yeah.
Und das ist dann halt die zweite, warum er bei mir so einen Stein im Brett hat.
Danke dir.
Du bist ja Enthusiast für AI, aber auch für Education.
Mhm.
Und du hast ja quasi das Herz für Edu.
Ja, bin mit einer Lehrerin verheiratet.
Gut, das verpflichtet noch jemand zu nichts. Ja, also.
Ich habe eine FH unterrichtet. Also ja, ich habe eine große Leidenschaft für Education. Ja.
War das immer schon so? Oder sagst du, das hat sich halt durch den Bogen ergeben, weil die jungen Bands arbeiten, Jugendkultur, Xbox,
ja.
Also es irgendwie, wenn du deine Geschichte so erzählst, ist ja das wie, man hat dich für das eigentlich vorbereitet, weil du mit dieser Subkultur Jugend und jungen Leuten viel zu tun gehabt hast.
Aber du zu alt geworden bist, einfach für die Subkultur, dich dann ins Management geschickt.
Naja, du hast schon recht, es ist in der Tat vielleicht also ein gewisser roter Faden drinnen, weil es am Ende des Tages immer um das Enablen geht, um das Empowern, um Leute aufblühen zu lassen. Und das ist was mich schon sehr beschäftigt und wo ich versuche, gut darin zu sein. Weil ich muss gestehen, Fortuna hat irgendwie ein nettes Päckchen an meiner Wiege abgegeben. Ja, ich bin ein glücklicher Mensch. Bin letztes Jahr 50 geworden, bin irgendwann heulend mit meiner Frau im Auto gesessen und habe gesagt, ich bin ehrlich urglücklich, es ist alles so schön. Ja. Auch wenn es natürlich Herausforderungen gibt, wie in jedem Leben, aber im Großen und Ganzen.
Das wäre langweilig.
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, oder ich muss euch sagen, es geht mir gut, ja. Und ich schätze das sehr und ich bin da mit einem hohen Urvertrauen ausgestattet und das kommt von irgendwo, ich weiß nicht, wo genau es her ist. Ich versuche es gerade wirklich original in diesen Monaten ein bisschen näher rauszufinden, aber das ist was Schönes, das habe ich. Und dem kann man einen gewissen Optimismus aufbauen und man muss sich nicht selber immer dann in die erste Reihe hieven, sondern es ist dann noch viel schöner, wenn du andere in die erste Reihe hieven kannst und wenn du eben so ein Enabler sein kannst. Und damals mit den jungen Bands war das cool, weil die eine Chance hatten plötzlich. Und bei der Xbox war es ehrlicherweise auch für die Community da zu sein und denen etwas Gutes zu tun. Wohlgemerkt, ich damals natürlich auch Dinge mit unterstützt habe, die ich vielleicht heute fast ein bisschen kritischer sehen würde. Ja. Also ich habe immer versucht, das Thema Parental Controls schon auf der Xbox auch zum Thema zu machen und wie man das einfach einsetzen kann und sowas. Ich fand die Tools eigentlich nie völlig ausreichend, weil es auch sehr schnell auf uns als Gesellschaft kam, dass Gaming so allgegenwärtig und einfach verfügbar war, ähnlich wie Social Media später, dass sich die Gesellschaft da noch nicht die richtigen eigenen Reglements eigentlich überlegen konnte. Also wie zeige ich einem Kind, einem Jugendlichen den richtigen, sinnvollen Umgang mit Games? Und ich glaube schon, dass ich da auch ein paar Minuspunkte in meinem Karma kassiert habe, ja, die ich dann jetzt vielleicht jetzt überkommen sehe, indem ich mich für die Bildung
engagiere. Ja, du während Corona übernommen, also dein Karma sollte eigentlich
ich zumindest da wieder in der Balance richtige sein. Suppe zu kommen, ja.
In der Balance sein, ja.
Also der Überziehungsrahmen ist getilgt worden, das kann ich da verraten. Ja.
Ich hoffe es, ja. Nochmal, ich möchte dem Gamer jetzt irgendwie nichts Böses nachwerfen oder so und ich game selber nach wie vor gerne und meine Kinder ebenso. Aber ich glaube, wir haben einen ganz vernünftigen Umgang damit gefunden mittlerweile. Und man merkt halt jetzt wiederum die Digitalisierung als eine Chance und Herausforderung im Bildungsbereich bei den Schülern, Schülerinnen, bei meinen Kindern. Also da dem Handy, den Screen Times irgendwie Herr zu werden, so dass es in einem Ausmaß ist, wo man sagt, das ist jetzt vertretbar, weil das ist wieder eine lange Diskussion, was ist vertretbar natürlich. Aber da sind schon teilweise echt mächtige Herausforderungen im Bildungsbereich und im jungen Menschen Erziehungsbereich, die wir vor ein paar Jahren nicht hatten und denen wir uns im Moment noch teilweise recht zögerlich erst annähern. Ich habe auch keine Lösung. Und ich denke mir immer, es ist nur das nur durch Vorleben, durch Role Model sein, ja, gegenüber den Kindern, gegenüber seinem eigenen Team, gegenüber den Mitmenschen halt, ja. So finde ich immer, dass man am ersten noch versuchen kann, Leute
zu nehmen, ne?
mitzunehmen und mitzubewegen, vielleicht zu einem Nachdenkprozess zu bringen, etc., ja.
Wie schaut dein Elevator-Pitch aus für das Edo-Investment, das wir als Microsoft machen und auch die Dinge, die wir anbieten? Was sind unsere Motive? Was ist da dein Blick auf die Dinge?
Ich habe einmal von einem recht schlauen Menschen im Bildungsbereich die Aussage gehört, der hat mich ehrlich korrigiert, wie ich gesagt habe, ja, wir versuchen, die Kinder und die Schüler und Schülerinnen fit für die Zukunft zu machen. Und das war eigentlich eine rechte Plattitüde, muss ich jetzt rückwirkend sagen. Weil er hat mich ausgebessert und hat gesagt, das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist pädagogisch, ist diese Aussage irgendwie ein Schwampf. Viel wichtiger ist es, die Jugendlichen fit zu machen, die Zukunft zu gestalten. Und mir hat dieser Twist wirklich die Augen geöffnet, weil es einen viel aktiveren Zugang definiert. Ja. Also ich mache dich nicht fit, also ich mache dich fit. Du bist passiv, ich bin aktiv, ich mache dich fit, sondern ich helfe dir, dass du aktiv die Zukunft gestalten kannst, die, by the way, deine ist, weil in ein paar Jahren bin ich nicht mehr, aber dann seid ihr noch. Und dieser Twist, den finde ich extrem gut und ich finde, dass wir bei Microsoft es wirklich in unserer Hand haben, mit unseren Angeboten, den Leuten Tools in die Hand zu geben, mit denen sie tatsächlich aktiv ihre Zukunft gestalten können. Ob das die künstliche Intelligenz ist, ob das die Tools sind, die für die Zusammenarbeit hilfreich sind, ob das Tools sind, die irgendwas effizienter machen. Ich finde, wir können da einen wirklich guten Beitrag leisten. Und wir haben noch dazu Gott sei Dank verstanden, dass der Bildungsbereich keiner ist, mit dem du mit den gleichen Preisen reinfahren kannst wie in irgendeinem Enterprise. Manufacturing- oder Enterprise-Bereich. Und da finde ich, dass man manchmal noch aggressiver quasi in unseren Offerings sein könnte, im Sinne von, da kann man noch mehr hergeben. Das würden wir uns wahrscheinlich leisten können, ja. Aber die Angebote, die wir da haben, sind wirklich fair und sind daran interessiert, Fähigkeiten zu erlernen, die man dann später im Beruf tatsächlich notwendig, also nicht nur im Beruf, sondern ich glaube auch im Leben. Ja. Weil gerade künstliche Intelligenz, sorry, weil das schon angesprochen hat, künstliche Intelligenz ist ja nichts, das jetzt irgendwie auf die Schule oder auf die Arbeit beschränkt sein wird. Das ist ein Lebensbegleiter, Begleiterin. Und deswegen, ja, aber da kommt schon wieder ein bisschen sozusagen Leidenschaft und ich will sagen, ja, Mission bei mir zusammen, gepaart mit den Angeboten, die wir bei Microsoft haben.
Wann hast du diesen Aha-Effekt bei AI gehabt, dass du sagst, na, das ist tatsächlich nicht nur mehr am Papier, weil früher war immer Untergangsstimmung, die Roboter werden die Welt übernehmen, sondern wann hast du erkannt, das ist wirklich ein nützliches Tool?
Ja.
Vor einer Woche. Haben wir gemeinsam diesen Aha-Effekt, oder?
Da hatten wir wieder einen Aha-Effekt. Das war schon ein sehr cooler Effekt. Ich werde ihn gleich erzählen, aber ich glaube, der erste Effekt war tatsächlich, wie ich zum ersten Mal mit ChatGPT geschrieben habe. Also der Moment, da nicht das Gefühl zu haben, dass einfach ein Bot auf der anderen Seite, wie man das schon oft gehabt hat, jetzt standardmäßig irgendwelche Fragen Protokolle abspielt und du immer in der Sackgasse landest. Der Augenblick, der war, also da habe ich gewusst, okay, das Ding redet mit mir, das Ding geht auf das ein, was ich sage. Und das haben wir auch relativ schnell klar, aber da waren sie wahrscheinlich viel schneller als ich, dass es so wichtig geworden ist, auch, also das war der zweite Aha-Effekt, wie ich mit dem Teil rede.
Okay.
Und meine Schwiegermutter übrigens, die sagt immer noch Bitte und Danke, weil sie sagt, man weiß ja nie, wenn sie mit der KI spricht.
Wobei, die hat vollkommen recht.
Ja, und ich finde es auch wertvoll, weil die KI lernt ja von dem, wie wir miteinander umgehen.
Korrekt.
Weil das sind ja nur Pattern und insofern je höflicher, desto besser im Prinzip. Ja.
Genau, weil das Bitte driftet quasi oder schiebt die Vektoren im Hintergrund ja sozusagen für die Treffersicherheit zuständig sind, entsprechend die Richtung und das Mehrheit des Internets ist höflich. Ja, es gibt natürlich diese Ecken. Und
bist du dir sicher, dass die Mehrheit des Internets höflich ist?
Weil Literatur auch Teil des Internets ist.
Ja, okay.
Und deswegen haben wir da ein bisschen so einen Bonus, sage ich mal.
Ja. Okay, einen kleinen Vorsprung vielleicht.
Nicht nur das, was die Leute geschrieben haben, quasi in den Chat oder sonst irgendwas, sondern einfach die klassische Literatur auch. Und die ist durchaus eher höflich als Horror-Szenario.
Genau, und dass man halt die Trainings ja teilweise mit so Foren wie Substack gemacht hat.
Mhm.
Und Personen, die Bitte und Danke sagen, da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie eine richtige Antwort kriegen, weil die Leute lieber auf jemanden antworten, der darum bittet. Und damit primest du quasi das LLM schon dazu in die richtige Richtung, weil es quasi auch in der Substack-Antwort und in der Frage ein Bitte und Danke drin ist.
Großartig, das ist, wenn das meine Schwiegermutter wüsste. Aber gut, ich werde gleich sagen, dass ich das hier anhören muss. Ja.
Und der kleine Haar-Moment, den wir gemeinsam erlebt haben. Ja?
Dank dir wieder. Ich hatte, Schülerinnen haben mich gebeten, ein Interview zu machen zum Thema Diversity bei Microsoft. Und ich habe gesagt, ja, gerne, machen wir es am besten gleich online, weil da können wir über Teams, Co-Pilot dazu, müsst nicht mitschreiben, schicke ich nachher das Transkript, dauert ein paar Minuten und ihr habt das alles. Na, die waren mega happy natürlich, dass sie diese ganze Abtipperei sich ersparen.
Ja, klar, sicher.
Und ich lasse das Transkript mitlaufen und habe aber offensichtlich ein bisschen unzusammenhängende Sätze das ein oder andere Mal gesagt und auch meine Interviewerinnen. Und so war das Transkript per se jetzt nicht ganz brauchbar. Ja, also im Sinne von, das kannst du nicht eins zu eins nehmen. Da waren Punkte irgendwo, da waren Beistriche irgendwo, ein neuer Satz begonnen. Und die Zusammenfassung allerdings, die war Bombe. Also die Zusammenfassung war ein Traum, nur das war wieder zu kurz. Jetzt habe ich ihnen einmal die Zusammenfassung geschickt und dann habe ich gesagt, Dreh, Hilfe, wie mache ich das jetzt am vernünftigsten, dass ich dieses Transkript in eine Interviewform bekomme, die dem Originalinterview zu praktisch 100% entspricht, auch nichts kürzt.
Ich weiß, wie es ich probiert hätte.
Aber ganze Sätze. Na, dann sag du mal, wie hättest du es gemacht?
Ich wäre ins Word gegangen und hätte oben im Prompt /Meeting gemacht und hätte ihm dann gepromptet, so wie du jetzt gesagt hast, dass das ein Interview war, ein ganzes Set. Ich vielleicht, dass ich es drucken möchte, was meine Erwartungshaltung ist. Das wäre mein Ansatz gewesen.
Ihr seid im selben Team, ihr zwei.
Wir sind im selben Team, genau. Wir haben hier einen kleinen Umweg gemacht, weil dieses Meetings auswählen war beim Xier noch nicht da.
Ah ja, okay.
Und deswegen habe ich gesagt, lad das dann sieben runter als Word-Datei. Nimm ein anderes Word-Dokument, ein leeres und
Pointe referenziert drauf.
Genau drauf. Mit dem Prompt, wie du gesagt hast.
Und hey, ich habe früher für meine Diplomarbeit für immer wieder mal unterschiedliche Tätigkeiten, musstest du Interviews abtippen. Tagelange Arbeit. Ja.
Ja.
Und da dann, nachdem ich es nicht gleich selber zusammengebracht habe, auf diesem Niveau hat es dann vielleicht eine Viertelstunde länger gedauert, bis ich den André erreicht habe. Ja. Und dann war das aber, innerhalb so kurzer Zeit, war das fix und fertig. Ich war noch einmal drüber gelesen und gesagt, hey, irre, das hätte ich bloß so schöne Sätze gesprochen. Ja. Und es war auf dem Punkt, ich habe es genommen, denen geschickt und die hatten, innerhalb von einer Stunde hatten die das Interview und die fixfertige Abschrift, die sie sogar veröffentlichen dürften, wenn sie es bräuchten.
Wohl, ja.
Also, Hammer. Echt Hammer. Und einen zweiten Punkt hatte ich auch noch übrigens, oder einen dritten habe ich jetzt schon, wo ich so einen Aha-Effekt mit KI hatte. Ein ehemaliger Mitarbeiter, der Marco, ist von uns weggegangen.
Der ist in Asien. Ist.
B-Punkt. Ja, genau.
Der ist weggegangen und ich wollte ihm irgendein Abschiedsgeschenk mitgeben. Ja. Aber ich habe gewusst, der geht jetzt auf Weltreise, dem kann es nicht irgendwas geben, das irgendwie schwer ist oder so.
Ja. 5 Liter Nutella. Ja.
Also, ja, Rumkugeln, Soletti, alles das, Mozartkugeln wollte ich sagen, all das ist nicht möglich. Und habe ich gesagt so, ich schreibe mein Lied, ich schreibe meinen Song. Den kann er sich mitnehmen und anhören und in den Song packe ich hinein, was ich von ihm halte. Ja, also sehr wertschätzend natürlich, weil ich habe ihn ich habe sie wirklich beweint.
In Österreich gibt es da einen Spruch, ne? Okay, ja.
Nein, das war...
Ich singe in dem Marco ein Lied.
Da war die Idee, wirklich ihm meine Wertschätzung mitzugeben und meine Dankbarkeit auch. Und haben gedacht, okay, ich gehe zu meinem Sohn, weil der macht Musik.
Okay,
ich sage ihm, cool. Er soll den Song machen. Ich gebe ihm nur so ein paar Ideen, worum es gehen soll. Und der schaut mich an und sagt, die Beats kannst du haben von mir, aber den Text, geh doch zur KI. Und ich habe dort gepromptet, was ich haben wollte. Ich habe einen Text bekommen, bin mit dem Text wieder zu meinem Sohn gegangen, habe gesagt, so, jetzt machen wir das noch irgendwie, damit es auch nach mir klingt. Wir müssen hin und wieder noch was ausfeilen.
Ja.
Wir sind da drüber gegangen und schon wieder innerhalb von 10 Minuten hatte ich... Hast du tatsächlich eingesungen? Ich habe da sogar eingesungen nachher.
Also nicht mit der KI dann, weil mittlerweile gibt es ja so Tools, wo du sagen kannst...
Gäbe es alles. Also es waren die Beats von meinem Sohn. Er hat mich auch durchgeleitet, quasi, wie ich singen soll. Und wir haben einen Song aufgenommen, ja. Growth Mindset God heißt der Song. Und das war beeindruckend. Erstens, weil ich was mit meinem Sohn gemeinsam gemacht habe, wo ich mich nicht auskenne, nämlich der produziert halt wirklich schon gut Musik auf einem PC. Ja. Kann das richtig gut. Und er ist auch einer, der super schnell Texte macht normalerweise. Also der macht das, der ist ja so ein Freestyler. Ich brauchte immer ewig für sowas. Aber dank der KI ging auch das flott. Und ich habe einen Flow drinnen gehabt. Ich habe mich total damit identifizieren können. Dann habe ich ihm das geschenkt und keine Ahnung.
War das hier ein Rap oder eine Ballade? Das muss ich jetzt wissen.
Es war eine Mischung. Okay. Es war eine Mischung, ja. Es war so Sprechgesang.
Alles Falco-mäßig.
Ja.
Alles klar. Naja, der war ja quasi.
Vorsicht
mit Vergleich. Aber der war quasi Sprechgesang, Rap, der erste große Österreicher.
Ja, es war so Falco für Anfänger.
Okay. Was ist dein Blick auf die Dinge, was den Impact von AI auf Bildung angeht? Vor allem auch, du hast ja vorher FH angesprochen und deine Diplomarbeit, vor allem auch auf den höheren Sektor, also nicht nur.
Ja. Also, ganz unmittelbar war oder ist der Effekt, dass das Bildungssystem, so wie es jetzt funktioniert von der Struktur her, ich mache Hausübungen, ich mache Diplomarbeiten, dass das auf die Art und Weise nicht mehr funktioniert. Also sprich, das Bildungssystem muss sich auch hier strukturell ändern, weil eine Hausübung, wie gesagt, macht eigentlich keinen Sinn mehr, wenn ich nicht überprüfen kann, ob das von der Person kommt, die es gemacht hat. Und ich vergleiche das immer mit dem Wasser. Schüler sind da oft wie Wasser. Sie suchen sich den einfachsten Weg. Ist auch eine Form der Optimierung. Ja?
Korrekt,
Und waren warum wir nicht anders, waren wir nicht anders? Völlig richtig. Ja? Und insofern ist es auch da wiederum die Aufgabe jetzt, ehrlicherweise der Gesellschaft, durch das Bildungssystem die sinnvollen Anwendungsmöglichkeiten von KI zu forcieren.
Mhm.
Ich habe oft, weil ich halt ein Kind der 70er bin, ja, also ehrlich bin ich ein Kind der 80er, aber geboren in den 70ern. Ich vergleiche es immer mit einem Auto. Okay. Wir haben irgendwann auch mal das Auto, um uns von A nach B zu bringen, um uns gewisse Dinge zu erleichtern, entwickelt. Ja. Ich könnte mit dem Auto genauso gut gegen die Wand fahren oder gegen ein anderes Auto fahren. Aber wir haben
manche Leute sogar.
Leider, ja.
Also aus Sport meine ich.
Ja, und da sieht man, dass es halt, dass Technologie auch mit einer Verantwortung daherkommt. Oder dass Innovation mit Verantwortung daherkommt. Und der Bildungsbereich, wie so viele, aber der Bildungsbereich als quasi so ein Nukleus, ich würde fast sagen, unserer Gesellschaft, ja, ist aus meiner Sicht sehr, und nicht nur meiner Sicht wohlgemerkt, ja, stark dafür verantwortlich, mit diesen Tools wirklich sinnstiftend umzugehen. Und dass das österreichische Bildungsministerium Gott sei Dank ein wirklich sehr, sehr offenes und sehr, sehr progressives Ministerium, finde ich, im Vergleich zu vielen anderen Ländern, die ich halt kenne über meine Arbeit. Da ist von Anfang an gesagt worden, wir verbieten das nicht, sondern wir umarmen es quasi. Und as we go, müssen wir aber auch sehr wohl Veränderungen einführen.
Mhm.
Also heißt, KI ist ein enorm wichtiger Bestandteil der Bildung als eines der Tools.
Das Werkzeug, ne?
Als ein Werkzeug. Und bei all meinen Vorträgen, wo ich darüber reden darf, kommt immer das Thema, wir müssen auch diese Kulturfähigkeit des Promptens jetzt lernen. Mhm. Ja? Das was shit in, shit out. Das ist wie immer, ja. Das Prompten und das andere ist das kritische Hinterfragen. Ist nie wichtiger geworden, finde ich, wie jetzt, wo das so eine, ehrlicherweise auch durch Social Media, ja, diese Vielzahl an Informationen und da wahr und falsch voneinander zu trennen, Quellen zu hinterfragen, Quellen zu finden überhaupt einmal und die dann zu verifizieren, ist eine Kulturfähigkeit, die ich finde, die den Bildungsbereich und der Schule im Allgemeinen, aber auch der Higher Education, also auch dem Hochschulbereich auferlegt wurde durch diese neue, ehrlicherweise durch jede Innovation. Ich finde, das ist immer die Aufgabe, Innovationen dann in einen gesellschaftspolitischen Rahmen zu bekommen, der am Ende des Tages uns hoffentlich hilft, irgendwie eine bessere Gesellschaft zu werden. Ja. Sehr Metaebene bitte da jetzt. Ja, aber ich fürchte, gerade bei der künstlichen Intelligenz, wo wir so am Anfang davon noch sind, ist es wichtig, diese Metaebene im Blickfeld zu haben. Ja.
Jetzt hältst du ja oder wirst eingeladen zu sprechen, Paneldiskussionen. Was ist so das Öfterste, was du gefragt wirst, du sagst, ja, mit dem muss ich wirklich jedes Mal aufräumen.
Das ist eine gute Frage. Was kommt da immer? Also es ist Es sind vielleicht zwei Sachen, die ich öfters höre, aber keine davon signifikant am häufigsten. Das eine ist quasi, ich kann eh nicht darauf vertrauen, dass es stimmt, was da rauskommt. Was ich dann nur bestätigen kann, wo ich sagen kann, ja, das ist deine Aufgabe zu checken. Hast du richtig die richtige Frage gestellt und ist die Antwort auch, entspricht das auch einer Wahrheit, ja? Oder ist das richtig? Und das andere ist meistens das Thema Datenschutz, ja. Also quasi, jetzt hätte ich noch mehr zum gläsernen Konsumenten und irgendwann wissen die Großen, wer auch immer die das sind, die anderen dann, ja, die wissen dann irgendwann alles über mich und weniger die Roboter übernehmen, sondern eher die, wo sich die Daten halt konglomerieren.
Profilieren und so weiter.
Wo die Daten zusammenlaufen, die halt viel Macht über oder viel Einblick in Daten haben, die könnten dann natürlich, wenn sie es missbrauchen wollten, entsprechend schon eine Gefahr darstellen, ja. Und das ist eine durchaus berechtigte Frage, finde ich immer, und auch ein etwas, mit dem wir uns, das wird es vielleicht ähnlich sehen, ja, aber ich finde, das ist eine Frage, mit der wir uns bei Microsoft wirklich sehr intensiv auseinandersetzen, ja. Dieses Responsible AI. Und ja, ich bin so heilfroh über dieses eine Slide immer, das wir haben, wo oben steht, wenn du nicht Consumer, sondern wenn du im Commercial-Bereich das Ding nutzt, dann speichern wir deine Daten nicht, dann trainieren wir damit nicht die KI und die Daten gehören dir.
Correct.
Und das ist so ein machtvolles Tool, so einfach, aber so machtvoll, weil das ist das Einzige, mit dem du vertrauensvoll arbeiten kannst, ja, indem du das versprichst, dich auditieren lässt, dass das schön eingehalten wird. Und ja, also dieses eine Slide hilft mir dann, die meisten dieser Fragen eigentlich wieder gut einzufangen, ja.
Aber Responsible AI ist ein wichtiges Thema und es kommt bei mir jetzt ein bisschen öfter, weil gesagt die Leute sich dann mit den Grundfragen auseinandergesetzt haben und jetzt kommen dann auch gewisse Punkte. Einerseits ein bisschen aus dem Schulwesen, also das war eine Pflegeschule in Oberösterreich, die haben dann Feedback gegeben, naja, wir wollten jetzt ein Demomaterial quasi machen für Schüler, so Blutbild und so weiter und haben gepromptet und der Co-Pilot hat gesagt, nein,
ja,
mache ich nicht, weil gesagt, das ist ein Teil von Responsible AI, das heißt, der Co-Pilot greift Responsible AI ein und sagt, ein Blutbild kannst du nicht machen, weil das könntest du missbrauchen. Du könntest ein Blutbild machen mit Krebserkrankung und das einem Max Mustermann unterjubeln und sagen, pass auf, da zufällig ausgedruckt und neben dem Mistkorb liegen lassen und da entsteht dann und so weiter. Also das ist auch ein Teil von Responsible AI, ja.
Jetzt haben wir dich da sitzen, das ist das zweite Mal, dass wir einen Manager zu Gast haben. Und vorher angesprochen, du bist ja ein Role Model, auch was Manager angeht. Was ist deiner Meinung nach deine Kernphilosophie? Und was macht dich, glaubst du, so erfolgreich als Manager?
Also nur Flurfunk sagt, Xion ist ein echter leibender Manager. Ja, das ist so jetzt zusammengefasst, was Daniel jetzt schön umschrieben hat. Ja,
ja,
also
danke.
Hier noch für die Zuhörer, weder Daniel noch ich waren jemals unter Xion als sozusagen Mitarbeiter. Das heißt, wir müssen hier nicht schleimen, ja.
Ja, Authentizität. Also ich habe wirklich ein generisches Interesse daran, vernünftig und sinnstiftend und ja auch spaßhabend mit Leuten zusammenzuarbeiten. Und es gibt viele, die sagen, ich spiele im Job eine Rolle oder sowas. Also ich spiele dort eine andere Rolle oder ich muss mich da irgendwie zusammenreißen, aber das gibt's bei mir nicht. Ja. Ich habe das vielleicht mal eine Zeit lang versucht, das hat mir echt nicht gut getan. Das ist vielleicht das, worauf du vorhin referenziert hast, wo ich auch nicht auf mich aufgepasst habe, ehrlicherweise, ja, wo ich weit über meine Grenzen gegangen bin. Und das war mir sehr lehrreich, ja. Und ich glaube, also nachdem wir viel im Homeoffice sind, bekommt meine Frau manchmal mit, wie ich einfach mich unterhalte mit meinem Team oder auch mit meinem Chef, ja. Und sie ist immer einfach total angetan von diesem offenen, ehrlichen, respektvollen Umgang miteinander, ja. Und das ist mir echt wichtig. Und ich bin prinzipiell eher harmoniebedürftig. Das ist auch einfach eine Grundeinstellung von mir, wo ich noch gut daran zu arbeiten habe, dass ich auch diese Konfliktfähigkeit bei all dem Respekt und man will es immer gut und schön und so weiter machen. Da, glaube ich, kann ich noch einiges lernen, mich da weiterentwickeln. Aber per se ist es wirklich diese Authentizität. Ich spiele keine Rolle. Ich habe Interesse daran, dass Leute auch Spaß haben an ihrer Arbeit und an der Arbeit miteinander. Wir verbringen so viel Zeit dafür. Das kann nicht nur sein dafür, dass man jetzt irgendwie, weiß nicht, einen Bonus hat oder dass man irgendwie mal dass man einen schönen Deal gemacht hat, das Miteinander, also mir geht es viel um das Miteinander. Das ist vielleicht der Punkt. Ja.
Ich fand, von der Seite jetzt gesehen, fand ich deine Lösung für Teilzeitmitarbeiterinnen jetzt bei uns extrem leibend. Ja. Weil ich glaube, du warst der Erste, der das so in der Form in Microsoft Österreich eingeführt hat. Ja. Also, wo ich es wahrgenommen habe, vielleicht, ich möchte jetzt keinem da irgendwie was absprechen, aber weil vorher habe ich sie wohl erlebt, das heißt, wenn Kolleginnen aus der Grenze zurückkommen und auf Teilzeit entsprechend hier eingestellt werden, dass man dann sagt, okay, du bist jetzt dann am Vormittag immer sozusagen online und am Nachmittag hast du dann eben die freie Zeit und Anführungszeichen, weil die Teilzeit ja noch Halbzeit ist. Ja. Und du fandest... Oder noch weniger, ja genau. Aber ich fand das extrem lässig, weil du gesagt hast, die eine Kollegin ist entsprechend, hat ihre Kunden. Das sind immer ihre Kunden, also man muss nicht übergeben zum Nachmittag und dann geht irgendwas zwischen die Stühle verloren, sondern du hast deine Kunden und bist halt von Montag bis Mittwoch für sie erreichbar.
Ja.
Und die andere Kollegin ist halt dann entsprechend so erreichbar an bestimmten Tagen, Teilzeit der Woche, und das funktioniert.
Ja, ich habe sogar 3 Part-Timerinnen in mein Team geholt, sehr wesentlich, dass das bei einem, also wir sind zu sechst, oder waren einmal zu sechst, sind glaube ich nochmal zu fünft, da sehr wesentlich so viele Part-Timer innen in dem Fall reinzuholen, war schon eine Herausforderung, aber echt auch ein Projekt, weil ich mir gedacht habe, und die sind auch auf mich zugekommen, ich habe gesagt, okay, das ist eine super Idee. Ich habe mehr, ich nenne es mal Gehirne, klingt ein bisschen blöd, aber ich habe mehr sozusagen mehr Menschen, mehr Persönlichkeiten in meinem Team, jetzt nur auf dem Rechenschieber, ja. Klar, es kommt ein bisschen eine strukturelle Herausforderung dazu, weil an einem Montag ein Teammeeting brauche ich nicht machen, weil da ist die Hälfte nicht da. An einem Freitag brauche ich es auch nicht machen, weil da ist auch die Hälfte nicht da. Ergo bleiben uns nur ein paar wenige Stunden, Tage, wo wir das machen, aber das hat sich mittlerweile halt gut eingespielt. Wir respektieren das total. Also wir wissen voneinander, wann wer arbeitet. Und die Tätigkeitsbereiche lassen sich Gott sei Dank auch so gut aufteilen. Ja.
Aber ich finde das wirklich als großartige Lösung, weil was ich oft erlebt habe, ist eben, dass einer von dem anderen übernimmt und dann bleibt irgendwas, vor allem in einem Projekt oder in Diskussion, eine Übergabe, und eine Übergabe kann nie so gut sein, wie wenn ich selber dann das Geschwäch fortsetze.
Oder? Genau, ja. Ja, na, das hat sich wirklich als ein echter Gewinn herausgestellt, da bin ich auch sehr happy. Und da haben wir auch von unserer HR den entsprechenden Support bekommen, es ist auch nicht so easy, dass du eine Rolle hast, eine Position und da eigentlich 3 Leute drauf sitzen, ja. Also da ist auch ein Commitment hier von der Geschäftsführung mit dabei und aber auch cool, dass du das so siehst und wahrnimmst, das freut mich.
Das finde ich schon.
Ja.
Das klingt für mich dann auch, dass ihr viel Enablement auch bekommt von was wir die SAP nennen, also jetzt von der Geschäftsführung in Österreich. Siehst du da Unterschiede zu anderen Firmen? Also wie enabelt dich die Microsoft und was rennt für dich anders bei der Microsoft, als wenn du woanders Manager wärst?
Ja, da kommt jetzt natürlich hinzu, dass ich schon lange bei der Firma bin und das für andere gar nicht wirklich beurteilen kann, muss ich ehrlich sagen. Ich kann das nur beurteilen aus Erzählungen von Freunden, ja. Aber das ist schon eines der Dinge, die ich halt wirklich nicht mehr missen wollte, egal wo ich hingehen würde. Ich bin wirklich ein Riesenfan davon, meinen Bereich wie meine eigene Firma zu betrachten, meinen Job wie meine Firma zu betrachten. Und ich sage das meinen Teammitgliedern auch immer. Vor allem, wenn sie neu kommen, sage ich, das ist dein Geschäft. Du bist Geschäftsführer in deiner Rolle da und du entscheidest natürlich entlang der einen oder anderen Guideline und Rahmenbedingungen, ja. Aber du entscheidest am Ende des Tages, was das Beste für dein Geschäft ist, ja. Weil das ganz was anderes ist, wenn es meins ist, wenn ich sage, ich arbeite nur für dich oder ich arbeite nur für dich, ja. Das ändert, das macht ein anderes Mindset, ja. Und ich kann dir nicht sagen, ob das in anderen Firmen auch so ist. Ich habe den Eindruck, dass wenn ich darüber rede und das bei uns als völlig normal annehme, dass andere sagen, das ist aber irgendwie schon cool, interessant, dass das bei euch so geht und dass man das machen kann. Also von daher dieses Empowerment, ich spüre das, man kommt immer wieder an seine Grenzen, wissen wir alle hier. Ja. Aber unterm Strich muss ich ganz ehrlich sagen, dieses Empowerment verspüre ich sehr stark und ich verspüre dadurch mir selber gegenüber eine große Verantwortung.
Danke. Ja.
Also ich bin mir auch gegenüber verantwortlich, mein Geschäft richtig zu machen, zu organisieren, zu treiben. Ja. Und das ist einer der wirklich, wirklich coolen Dinge, die mir immer wieder hier über den Weg gelaufen sind und die ich sehr, sehr schätze. Also über den Weg gelaufen sind mit so Aha-Effekten wie damals, wo es geheißen hat, mach einfach die Videos da für die Xbox und das wird jetzt veröffentlicht da irgendwie für 10.000 Leute. Okay, was genau? Nein, mach einfach, ja. das ist echtes Empowerment, finde ich. Ja. Oder wie ich damals die CMO übernommen habe, der damalige
CMO,
Entschuldigung, wie ich das Marketing übernommen habe, hat mein damaliger Chef auch gesagt, du, ich habe von Marketing keine Ahnung, aber ich vertraue dir, dass du es hast. Darum bist du in meinem Team. Und dann habe ich gesagt, wow, okay. Stimmt natürlich, hat völlig recht, aber da habe ich schon geschlottert auch, weil auf einmal hatte ich auch die Verantwortung.
Jetzt bist du quasi an der
Line, jetzt bin ich aber auch der es halt irgendwie stemmen muss, ja. Und das, ja, ist schon sehr cool, muss ich sagen. Ja.
Wie probierst du, Mitarbeiter weiterzuentwickeln? Weil das ist ja auch ein zentraler Teil eurer Rolle.
Ja.
Ist das Career Development für die Mitarbeiter?
Ja.
Wie legst du das an?
Du hast, also nur kurz, du hast ein unterschiedliches, ein diverses Team.
Ja.
Wie gesagt, von Alter her, von
Geschlecht,
ja. Herkunft, ja. Etc. Also das ist ja, du hast ein buntes, cooles Team, muss ich sagen, ja.
Ja, relativ, ja. Ja. Aber im Prinzip sind wir sehr bunt, auf alle Fälle sind wir 50-50 Männer, Frauen, das war mir auch immer wichtig.
Stimmt, ja.
Wo es geht, das auf alle Fälle so durchzuziehen. Ja.
Mit Herkunft meinte ich technischen Background.
Ja, ja, das so, haben wir auf alle Fälle.
Okay,
ja.
Nicht eine Nationalität, okay, ja, nicht, genau. Über das habe ich gar nicht nachgedacht.
Nee, nee. Also, ja, was
denkt man sich das auch nicht. Ich hätte auch immer so an Nationalität, Religion und so weiter gedacht. Ja. Aber ja, jetzt verstehe ich, was du meinst. Da sind wir sehr divers, das ist richtig. Ja, ich versuche immer wieder ein bisschen, ich will nicht sagen so zu kitzeln, aber schon, bei uns heißt es immer challengen, also so ein bisschen herauszufordern, also ein bisschen aus der Komfortzone vielleicht zu locken, was ich ja mit mir selber auch mache, ja. Und durch dieses, und ein bisschen sichtbar machen, ja, was oft nicht ganz leicht ist, weil gerade im Education-Bereich bist du nicht wahnsinnig sichtbar, weil du halt jetzt nicht die riesen Deals daherbringst, weil du so stark rabattiert bist und so weiter.
Also intern bei Microsoft sichtbar,
meinst du? Intern, diese Sichtbarkeit bei Microsoft, ja. Und insofern versuche ich zum einen, dem Team immer wieder mal den Tipp zu geben, macht euch doch auch sichtbar über unsere internen Plattformen und da mal eine Präsentation oder hier mal ein V-Team übernehmen. Das ist etwas, wo schon per se dann so ein bisschen auf einmal eine neue Erfahrung dazukommt und aus dem kann oft was entstehen. Und zum anderen gebe ich mir schon Mühe, bei unseren regelmäßigen Career Discussions schon ein bisschen einfach nur ein Zukunftsbild aufzubauen, ja. Nicht eins, du musst dich jetzt verändern, weil du bist schon lange in deiner Rolle, sondern sagen wir, okay, was würde dich interessieren? Und den Blick wirklich sehr weit aufmachen, ja. Zu schauen, auch gibt's einfach international vielleicht irgendwelche Rollen. Auch wenn du im Moment gar nicht dran denkst, dass das für dich auch familiär passen könnte. Aber vielleicht passt es in 5 Jahren. Ja, und vielleicht gibt's da jetzt ein paar Dinge, die du jetzt schon machen kannst, um dich dann später mal dorthin zu bringen. Und ein Punkt vielleicht noch, mir ist es auch immer wichtig, dass wir alle als Team immer wieder zum Netzwerken kommen, zum internen Netzwerken in diesem Fall. Weil mit Kunden und Partnern, da hat man immer Kontakt. Und wenn sich dort mal was ergeben sollte, was Gutes und Schönes, dann sind wir alle niemanden böse, wenn er sich dorthin entwickelt, natürlich, oder sie. Aber jetzt gerade bei internen Meetings, wir hatten jetzt unlängst, hatten wir diese Studienbildungsmesse in London, die BET, ich habe hier kurz vor der Aufnahme davon erzählt. Und da war es mir wichtig, dass echt mein ganzes Team hinfahren kann. Ja? Und wir sind jetzt, wir reisen sonst eh nicht viel. Ja, das war jetzt aber auch nicht ganz günstig, weil 5 Leute da auf die BET und so, Es war jetzt mal ein Investment. Und machen wir aber Gott sei Dank eh schon alle Jahre. Also da wird auch gesehen, dass das einen Sinn macht. Das bringt auch den entsprechenden Return on Investment, klarerweise. Aber mir war es auch deswegen wichtig, dass heuer, bis auf mich, sind echt alle hingefahren. Ich war persönlich verhindert leider. Aber um dort mit unseren internationalen Teams persönlich connecten zu können. Und mir war es wirklich ganz wichtig, dass es da die Meetings mit unserer weltweiten GM für Education und Western Europe und EMEA, dass wir die alle dort irgendwie, oder dass die alle mal in Kontakte kommen sind miteinander. Ja, weil ich finde, sowas gibt immer Perspektive. Oder man weiß nicht, wie es euch geht, aber selbst da, wo ich mit euch rede, kriege ich irgendwie neue Perspektiven. Ja. Und sowas kann man immer gut nutzen. Und insofern versuche ich das ein bisschen zu nicht incentivieren, aber ein bisschen zu fördern,
forcieren.
Die Ideen zu geben. Und wenn es jemand nicht will, was in meinem Team nicht der Fall ist, aber wenn es jemand nicht will, muss man es auch akzeptieren. Ja,
ja klar.
Dann ist es halt auch so.
Ja. Aber ich finde, die Barriere online, die wird immer geringer, aber die ist noch immer da. Also Energieverlust, sage ich immer dazu.
Ja.
Das heißt, der Energieverlust, den wir jetzt auch durch das Mikrofon und das hier auch erleben, also die Energie im Raum, so wie wir jetzt sitzen, ist eine andere als das, was die Zuhörer dann hören werden, weil ich dann entsprechend hier eben diesen Energieverlust habe. Und so eine Konferenz, das bringt unheimlich viel, diese spontan Events, sage ich dazu, ja, wo man jemanden trifft auf dem Flur und sagt, genau. Ich habe da damals mit dir und das und so, hast du das etc.
Ja, das ist wirklich viel wert und ganz abgesehen von den Kundengesprächen, die man führen kann auf so einer Veranstaltung, wo du mal länger als eine halbe Stunde bist, ja, und wo du tolle Demos hast da zum Beispiel, ja, und da kommst du ganz anders ins Gespräch, ebenso intern, finde ich, ja, und deswegen, ja, das sind so ein paar von den Dingen, die ich da versuche zu machen, um diese Weiterentwicklung zu ermöglichen.
Würdest du zum Abschluss noch deine Mission mit uns teilen?
Ja, oh, meine Mission.
Mission oder Vision?
Mission.
Mission. Okay. Meine Lebensmission
du
oder hier?
Du hast gesagt, du hast eine Mission.
Ich habe eine Mission. Ja.
Daniel ist ein guter Zuhörer.
Ja. Also, ich glaube, spätestens als ich Kinder bekommen habe, ich und meine Frau eine Familie gegründet haben, ist mir klar geworden, dass ich schon eine Verantwortung habe. Und dass meine Verantwortung nicht ist, irgendwie etwas auf dieser Welt zu hinterlassen, weil nicht in Form von einem Goldberg oder irgendwie große Autos und sonst was. Das, abgesehen davon, dass ich das eh gar nicht hätte, ja. Aber das ist es, glaube ich, nicht, was halt irgendwie wirklich was Bleibendes schafft. Und ich versuche meine Verantwortung insofern wahrzunehmen, oder meine Mission ist es, darauf zu schauen, dass die Leute einfach das Herz am rechten Fleck haben. Es klingt jetzt ganz abgedroschen, ja. Aber ich finde, so viele der Herausforderungen, die wir jetzt schon haben, die wir in der Vergangenheit hatten und die wir in der Zukunft haben werden, sind viel einfacher lösbar, wenn wir, und das kann man wieder diskutieren, was ist ein gutes Herz, aber ich meine damit tolerant, respektvoll, empathisch, konfliktfreudig, aber basierend auf respektvoll und den anderen und die andere auch wirklich schätzend. Auf die Art und Weise ist unsere Zukunft einfach, glaube ich, wahrscheinlicher, wie wenn wir uns gegenseitig anfangen, alles wegzunehmen, eifersüchtig sind und ja, neidig uns nicht weiterentwickeln wollen. Und mit weiterentwickeln meine ich jetzt nicht, ich muss immer was lernen, wie in der Schule und da muss ich einen neuen Kurs machen, sondern ich meine schlichtweg auch neue Perspektiven, neue Gedanken immer wieder mal zu entwickeln und auf die Art und Weise zu einem wohlwollenden Miteinander zu kommen. Ja. Und ich weiß, das klingt sehr, sehr oder weichgespült, ja. Aber am Ende des Tages stellt sich vor, man sitzt sich mit ganz fundamental anderen Meinungen gegenüber, aber man zückt dann nicht irgendwann die Keule und haut sich damit auf den Schädel, weil man den anderen nicht mehr akzeptiert, sondern man findet einen Weg, sich kompromissmäßig einfach entgegenzukommen und den anderen aber dabei sein zu lassen, wie er der Meinung ist, dass es für ihn wichtig ist. Insofern ist dieses, ja, ich versuche meinen Kindern zu helfen, ein guter Mensch zu sein. Und das ist jetzt wirklich die schmalzigste Ansage, die ich jemals gemacht habe. Aber ich fürchte, das ist meine Mission. Ja.
Ich glaube, man kann einen Podcast nicht mit besseren Worten beenden, wie du es eben getan hast. Lieber Xian, danke, dass du unser Gast warst.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es war eine super Gesprächsrunde mit euch.
Und in diesem Sinne, die einzige Konstante
ist die Veränderung.